Wir danken dir jetzt in dieser Abendstunde für diese herrliche Versammlungen, für dein Wort. Dein Wort kommt nicht leer zurück, so haben wir es gelesen. Herr, wir möchten auch nicht nur gesungen haben, dass wir dich lieben, sondern wir lieben dich, oh Herr, weil wir wissen, du hast uns zuerst geliebt. Und die größte Liebe war die, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Am Kreuz auf Golgatha, wo du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Herr, Dank sei dir. Wir bitten auch jetzt, du wollest noch weiter mit uns sein. Du wollest weiter zu uns reden, durch dein teures und heiliges Wort. Herr, tue es. Segne den Redner, segne die Zuhörer, segne uns alle, oh Gott. Und auch alle, die nicht kommen konnten und die schon wieder abreisen mussten. Segne alle, oh Gott. Dein gesamtes Volk, überall an allen Orten, ist unser gemeinsames Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Wenn es euch so geht wie mir, dann werden wir in unserem Herzen immer dankbarer, immer froher, weil wir merken, dass Gott in einer ganz mächtigen Weise an uns und in uns wirkt. Und dass sein gesamtes Wort uns mehr zu sagen hat, als es uns je zu sagen hatte. Es bedeutet uns einfach immer mehr. Und wir spüren sicher, dass wir der Dinge, die Gott verheißen hat, auch immer mehr teilhaftig werden. Es kommt nicht alles auf einmal, aber es kommt.
Amen.
Es kommt mit der Hilfe Gottes. Auch ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Mir ist es völlig klar, dass ihr nicht kommt, um einen Menschen zu hören. Das würde ich auch nicht tun. Gemeinsam kommen wir hierher, wie damals im Hause des Cornelius gesagt wurde, wir sind vor dem Angesicht Gottes versammelt, um zu hören, was dir von Gott aufgetragen wurde.
Amen.
Wir haben eine herrliche Botschaft, die ist uns wirklich aufgetragen worden, und wir dürfen mit Paulus sagen, wir sind nun Botschafter an Christi Stadt.
Amen.
Ein Botschafter ohne Botschaft ist nicht denkbar. Also muss eine Botschaft verbunden sein mit der Verkündigung des Wortes in dieser Zeit. Im Allgemeinen nennen wir sie Endzeitbotschaft, schlicht und einfach, weil sie für das Ende der Zeit bestimmt ist. Und so wird am Ende der Zeit alles zusammengefasst, was der Herr verheißen, voraussagen ließ und was sich jetzt erfüllt. Ehe wir in die Betrachtung hineingehen, lasst mich ein paar irdische Bekanntgaben machen. Als erstes habt ihr sicher unseren geliebten Bruder Paul Schmidt vermisst. Er ist zu einer Erholung und konnte leider nicht hier sein. Er hat angerufen und lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Und somit möchte ich die Grüße abgegeben haben und ausgerichtet haben. Bekannt geben möchte ich schon heute Abend, dass am ersten Wochenende im April die Versammlungen hier ausfallen, wie wir sie sonst gewohnt sind am ersten Wochenende. Ich habe eine längere Reise in die USA und dann in die Karibik, besonders nach Jamaika, Kingston beginnt es, und dann geht's weiter, so dass ich erst am 21. zurückkomme. Aber ihr wisst ja, wir haben jetzt diese herrlichen Versammlungen und bald ist wieder Pfingsten, und ich garantiere euch, dass Pfingsten der Saal wohl zu klein werden wird. So Gott will, kommen Delegationen aus Indien, aus Pakistan, aus Zaire, aus Malawi, aus den verschiedensten Ländern werden sie kommen, um Zeugnis von dem abzulegen, was der Herr dort getan hat. Aber es bleibt ja nicht aus, dass auch ich ab und zu reisen muss, auch wenn ich nicht möchte. Unser Bruder Barrier hat es ein bisschen einfacher, der reist nämlich seltener. Und daher ist das einfacher für ihn. Dann haben wir ja, so Gott will, am 26. April die Versammlung in Salzburg und am 27. in Zürich. Und genauso fällt das erste Wochenende im Mai aus, weil ich die erste Hälfte im Mai, das heißt genau bis zum 11. Mai, in Italien sein werde, mit Bruder Etienne zusammen. Und wir wollen dort einen Feldzug für Christus, einen Feldzug für die Wahrheit tun, im Namen des Herrn. Ich wollte es zunächst nicht, aber wo sollte man lieber hingehen als nach Italien? Also, und dann haben wir, so Gott will, die Pfingstkonferenz am 17. und 18. Mai. Und dazu möchte ich auch schon heute Abend ganz, ganz herzlich einladen. Im Anschluss dazu oder daran werden wir dann eine kleine Brüdertagung haben, nur einige Tage eben an diese Pfingstkonferenz, mit denen zusammen sein, die von weit her kommen oder auch von hier, ganz gleich, wer ihr sein mögt, um tiefer in die Heilige Schrift hineinzugehen und vielleicht Fragen zu beantworten, die noch offen stehen. Wir erwarten sogar Besuch von Australien. Ich hoffe, dass meine alten Freunde kommen können und es wird sicher für sie und für uns alle ein reicher Segen sein. Nun wollen wir ja, wie wir bekannt gegeben haben, über das sprechen, was zwischen dem Karfreitag und dem Ostersonntag geschah. Im Allgemeinen hört man darüber gar nichts. Jeder predigt, was am Karfreitag geschah. Alle sprechen darüber, was an dem glorreichen Morgen geschah, als der Herr von den Toten auferstand. Aber ich habe bis heute noch nicht gehört, was in der Zwischenzeit geschah. Und darüber wollen wir heute sprechen. Es gibt ja eine ganze Glaubensrichtung, die an den Seelenschlaf glaubt. Die glauben, wenn ein Mensch stirbt, dann schläft die Seele, so wie der Leib im Grab beruht. Aber das stimmt mit dem gesamten Zeugnis der Heiligen Schrift nicht überein. Als Gott dem Mose in dem feurigen Busch erschien, hat er, nachdem Abraham, Isaac und Jakob schon längst heimgegangen waren, zu ihm gesagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jesus beruft sich auf dieses Wort im Neuen Testament und sagt: Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Amen. Und Gott ist auch nicht ein schlafender Gott. Nein, beileibe nicht. Er ist ein lebendiger Gott und er ist ein Gott derer, die zum Leben hindurchgedrungen sind. Zwei Worte möchte ich vorausschicken. Ich gehöre zu denen, die immer gut und aufmerksam vernehmen, was zur Einleitung gelesen und gesagt wird. Und das geht hier um das Thema: Ich werde Wohnung nehmen in eurer Mitte. 3. Mose 26, Vers 10. 3. Mose 26, vielleicht von Vers 11. 3. Mose 26, von Vers 11. Und ich will meine Wohnung in eurer Mitte aufschlagen. Und mein Herz wird keine Abneigung gegen euch hegen, sondern ich will in eurer Mitte wandeln und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Das war die Verheißung, die Gott gegeben hat, und hört, wie Paulus sie im Neuen Testament wiederholt. 2. Korinther, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6. Zweiter Teil von Vers 16. Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinweg und sondert euch ab, gebietet der Herr, und rühret nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Amen. Welche wunderbaren Worte Gottes! Jedes Mal, wenn Männer Gottes im Neuen Testament die Worte des Alten Testaments so schön hineinfügen in das Gesamtprogramm, dann jubelt und jauchzet mein Herz. Derselbe Geist Gottes, der über den Propheten war, der ruhte auf den Aposteln, und deshalb ist die Gemeinde des lebendigen Gottes auf dem Grund der Apostel und Propheten erbaut worden, wo Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Jetzt kommen wir zu Lukas 23. Lukas 23. Ich möchte eine Anzahl Bibelstellen lesen, damit ihr alle wisst, dass wir die Dinge nicht auswendig sagen, sondern sie aus der Schrift lesen und so glauben, wie es geschrieben steht. Lukas 23 von Vers 50 bis 53. Und siehe, ein Mann namens Josef, der ein Mitglied des Hohen Rates war, ein guter und gerechter Mann, er war mit ihrem Beschluss und ihrer Handlungsweise nicht einverstanden, aus der jüdischen Stadt Arimathia, der auf das Reich Gottes wartete. Dieser ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Dann nahm er ihn vom Kreuz herab, wickelte ihn in feine Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen und in welchem bisher noch niemand beigesetzt worden war. Soweit dieses teure Wort. Es betrifft den Leichnam Jesu. Und wenn wir diesen Begriff Leichnam mit Bezug auf unseren Herrn verwenden müssen, dann schmerzt uns das ein wenig, weil er ja der König der Könige ist und aller Ehre und alles Ruhmes würdig ist. Aber hier hat er sich völlig entäußert, hat seine Gottheit abgelegt, ist in völlig menschliches Wesen eingegangen und, wie die Schrift es formuliert, an Gebärden als Mensch erfunden. Er hat gegessen und getrunken, war müde und hat geschlafen, sogar dass ihn die Wellen nicht einmal weckten und die Jünger zu ihm kamen und fragten: Kümmerst du dich nicht darum, dass wir untergehen? An Gebärden als Mensch erfunden, durch den Heiligen Geist gezeugt, aber in einem Fleischesleibe erschienen, damit er für die Menschheit, die im Fleischesleibe ist und in diesem Leibe gefallen und von Gott getrennt wurde, damit er sie in demselben Leibe erlösen kann, um uns aus der Vergänglichkeit dieses sterblichen Leibes in die Unvergänglichkeit des unsterblichen Leibes zurückzubringen. Und gerade darüber wollen wir heute sprechen. Sein Leichnam wurde in das Grab getan. Viele von uns, die wir in Israel waren, haben diese Grabesstätte gesehen. Jedes Mal, wenn ich alleine dort war, bin ich hineingegangen und habe mich hingekniet und dem Herrn gedankt, dass das Grab leer ist. Alle anderen Gräber, vom Konfuzius über Buddha und hin zu Mohammed und wer sie alle sein mögen, alles ist dort beim Alten geblieben, aber nicht bei unserem Herrn. Unser Herr war kein Religionsgründer, er war kein Philosoph, er war der Herr, er war der Erlöser, er kam, um dem Tode die Macht zu nehmen und ewiges Leben ans Licht zu bringen für alle, die in sein Licht hineinkommen würden, um von ihm erleuchtet zu werden. Nun, sein Leib wurde in das Grab gelegt, aber auch er bestand ja im Geiste. Lasst uns noch einige Stellen lesen, ehe wir dann zum Kern der Sache kommen. Zacharja Kapitel 9. Zacharja Kapitel 9 und hier lesen wir Vers 11 und 12. Zacharja 9, Vers 11 und 12. Auch ich will, was dich betrifft, um des Blutbundes willen, den ich mit dir geschlossen habe, deine Gefangenen in Freiheit setzen aus der wasserlosen Grube. Kehret zu eurem festen Wohnsitz zurück, ihr Gefangenen, die ihr noch hoffen dürft. Es gab Menschen, die in der Zeit des Alten Testaments starben, aber sie starben mit der berechtigten und lebendigen Hoffnung auf die Auferstehung. Und sie wurden nicht enttäuscht. Der Fürst des Lebens starb dem Leibe nach, aber dem Geiste nach ist er in die untersten Örter hinuntergegangen, um dort heraufzuholen, was dort unten nicht hingehörte. Lasst uns aus dem Propheten Hosea, dem 13. Kapitel lesen, Hosea, Kapitel 13, Vers 14. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien, vom Tode sie loskaufen. Merkt ihr, worum es geht? Nicht um eine Religion, nicht um eine Idee, nicht um irgendeine fromme Fantasie, wo man sich gedanklich in höhere Sphären begibt? Wie viele werden schrecklich erwachen, wenn sie die Erlösung in Christo nicht annehmen? Unser Erlöser hatte mannigfaltige Aufgabenbereiche. Uns zu erlösen, den Preis zu bezahlen, uns ewiges Leben zu schenken. Er hatte aber auch die Aufgabe, sich mit der Hölle und mit dem Tode auseinanderzusetzen. Und auch das hat er getan. Amen. Auch das hat er getan. Amen. Ich lese noch einmal. Aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Gut, Im Alten Testament steht, sollte ich sie befreien. Im Neuen können wir sagen, diese Schrift hat sich erfüllt vor unseren Augen. Amen. Matthäus 27 legt Zeugnis davon ab. Viele der entschlafenen Heiligen sind mit ihm auferstanden und vielen erschienen. Er hat aus der Gewalt des Totenreiches befreit. Halleluja! Preis sei unserem Gott. Vom Tode sie loskaufen. Wo sind deine Seuchen, o Tod? Wo ist deine Pest, o Hölle? Ja, wo ist sie? Wo ist die Angst? Wo ist das alles? Wir kennen den, der hinuntergefahren ist zur Hölle. Ihr werdet sagen, stimmt das wirklich? Natürlich stimmt es. Er musste absolut mit der gesamten Feindesmacht abrechnen und deshalb musste er hinunterfahren zur Hölle. Meint ihr, der Teufel hat sich dort verstecken können? Nein, als unser Herr auferstanden war, konnte er sagen, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das hat er nicht nur gesagt, das stimmt. Halleluja. Mein Herr hat es nicht nötig, etwas zu sagen, das nicht stimmt. Wir glauben's von ganzem Herzen. Also, aus der Gewalt des Totenreiches sollte ich sie befreien. Herr, du hast getan. Du hast keinen enttäuscht, der auf dich geharrt, der darauf gewartet hat, dass die Erlösung komme. Tod, wo sind deine Seuchen? Hölle, wo ist deine Pest? Ja, die Hölle ist schon eine Pest, das kann man wohl sagen. Und eine ganz große Seuche. Aber Gott hat uns dazu bestimmt, seine Herrlichkeit zu schauen. Und wir haben dieses große Gnadenangebot unseres Gottes weiterzugeben. Und wir tun es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Psalm 16, Vers 10 wollen wir jetzt lesen. Psalm 16, Vers 10. Vielleicht sollte man um des Zusammenhangs willen alle drei Verse lesen, 9 bis 11. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Leib wird sicher ruhen, denn du gibst meine Seele nicht der Hölle preis. Du lässt deinen Frommen nicht die Verwesung schauen. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben zu deiner Rechten ewiglich. Welch ein wunderbares Wort. Meine Seele frohlocket. In Gethsemane hat der Herr einen großen Kampf ausgefochten. Aber mit dem Moment, wo Golgatha Realität wurde, war die Schlacht entschieden. Er ist nicht mit Zittern und Zagen zur Hölle gefahren. Er ist als der Sieger von Golgatha hinuntergefahren. Nicht er zitterte, sondern Satan und die ganze Hölle erzitterte. Amen. Denn der Herr des Lebens war nicht gekommen, um dort zu bleiben. Er ist hinuntergefahren, um herauszuholen, was dort nicht hingehörte. Amen. Im Alten Testament haben die Gläubigen das Blut der Tiere vergossen und ihre Sünde wurde vorübergehend zugedeckt, aber sie mussten bis zu dem großen Versöhnungstage warten. Und der große Versöhnungstag war auf Golgatha. Das war die Stunde, auf die alle gewartet haben, die von der Gnade weissagten und die glaubten, was geweissagt wurde, nämlich mit Bezug auf den Messias. Du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, noch lässt du deinen Heiligen die Verwesung sehen. Lasst uns die Worte, die Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2 wiederholt hat, ebenfalls lesen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Hier lesen wir Vers 24. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. Natürlich, gemäß der Verheißung, musste einer für alle sterben. Irdisch gesehen, sterben wir alle in Adam oder wir sind mit ihm dem Tode geweiht. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, der wird hineingeboren, um zu sterben. Und jeder kann schon sein eigenes Grab bestellen nach seiner Geburt, denn nichts ist im Leben gewisser als das Sterben. Und deshalb sagt die Heilige Schrift, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es gibt kluge Menschen, aber die Klugheit ist bei Gott nicht gefragt. Wir möchten göttliche Weisheit, um das, was er uns bereitet hat, in Empfang nehmen zu können. Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes zerriss, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15 sagt klar und deutlich, dass die alte Schlange dem Samen des Weibes in die Ferse stechen wird. Aber da geschah es ja, es war im Plane Gottes. Er hat den Stachel des Todes in sich aufnehmen müssen, um den Tod in den Sieg verschlingen zu können. Man muss eine Sache schlucken, um sie verschlingen zu können. Und so hat unser Herr den Tod erlitten, nicht um im Tode zu bleiben, sondern den Tod zu verschlingen und ewiges Leben für die Menschheit hier auf Erden offenbar zu machen. Die meisten Menschen haben fromme Träume und sie glauben an ein Weiterleben nach dem Tode und meinen, es wird schon werden. Nur wer hier auf Erden ewiges Leben empfangen hat, solange die Gnadenzeit dauert, wird ewiges Leben haben. Die Vorbereitung für die Ewigkeit beginnt nicht mit dem Tode, sie hört mit dem Tode auf. Das muss den Menschen deutlich gesagt werden. Und wenn jemand meint, dass da drei Kreuze an der Beerdigung, an dem Zustand etwas ändern oder die fromme Ansprache, der hat sich sehr getäuscht. Die Änderung in unserem Leben muss jetzt kommen, durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Also, unser Herr hat den Stachel des Todes in sich aufgenommen. Er ist gestorben. Er war nicht scheintot. Er hat den letzten Tropfen seines Blutes vergossen. Er wurde beerdigt, das heißt, in die Gruft gelegt. Aber im Geiste ist er hinuntergefahren. Anscheinend hat der Teufel, der ihm hier auf Erden ja manchmal zusetzte und ihm sagte, sprich, dass diese Steine Brot werden, stürze dich hier von der Zinne des Tempels herunter, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln gebieten, dass sie dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß an keinem Stein stoßest. Der Teufel hat ihm hier übel zugesetzt. Und als die Sache hier erledigt war, hat er die Flucht ergriffen und ist da unten gelandet. Und der Herr ist ihm auf die Spur gekommen. Der Herr ist hinter ihm her und hat gesagt, du bist besiegt. Am Kreuz auf Golgatha ist es vollbracht. Halleluja! Lob und Dank sei unserem Gott, denn sein Sieg ist unser Sieg. Wir brauchen die Hölle nicht mehr zu fürchten. Für mich hat der Herr den Himmel bereitet. Halleluja, preis sei Gott. Unser Herr hat's doch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und dann komme ich wieder, um euch zu mir zu nehmen. Der Teufel machte Reis aus, aber das galt nicht. Der Herr ist ihm hinterher. Ich lese jetzt einige Bibelstellen. Aus Römer Kapitel 7, Vers 24. Ein sehr bekanntes Wort für alle Bibelleser. Römer 7, Vers 24. Da schreibt Paulus wie folgt. O, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? Gott sei Dank durch Jesum Christum, unseren Herrn. Nur so weit. Paulus wusste, es geht nicht nur um die Erlösung unserer Seele, es geht auch um den Leib, dass dieser Leib zurück verwandelt werden kann in einen Auferstehungsleib. Und der Herr hat Sorge dafür getragen. Auch wir mögen in Verzweiflung sagen, weil wir ja in diesem Fleischesleibe nicht zu Hause fühlen, es ist etwas Fremdartiges, das unser neues Leben einhüllt. Denn seid einmal ganz ehrlich, alle Menschen, die wirklich wiedergeboren sind, fühlen sich weder in diesem Leibe noch in dieser Welt zu Hause. Es ist etwas Göttliches in eine irdische Hölle hineingelegt worden. Und wir sehnen uns danach, diese irdische Hölle abzulegen, dass Göttliches in Göttliches hineingefügt werde und aller Not, allem Seufzen ein Ende gemacht wird. Aufgrund des Wortes des Herrn können wir es sagen und dürfen wir es glauben, dass es bald sein wird. Die Gnadenzeit läuft ab. Und die Zeit arbeitet eigentlich für uns. Ganz und gar. Denn Gott hat nicht nur die Ewigkeit, sondern auch die Zeit unter Kontrolle. Ich lese im 1. Korinther, im 15. Kapitel von Vers 44 und dann von Vers 53. Hier steht in 1. Korinther 15, Vers 44. Gesät wird ein seelischer bzw. natürlicher Leib, auferweckt ein geistlicher. So gut es einen seelischen oder natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Wir müssen das heute ganz klar erkennen. Es ging nicht nur um Erlösung unserer Seele, nicht nur um Vergebung unserer Schuld, nicht nur um Versöhnung mit Gott, nicht nur um ewiges Leben. Es ging um die Verwirklichung des ganzen Heilsratsschlusses unseres Gottes. Und er besteht darin, dass die Seinen als Söhne und Töchter Gottes in alle Ewigkeit bei ihm sein werden. Und ohne Leib können wir auch da sehr schlecht erscheinen. Also hat Gott Sorge dafür getroffen, dass wir sogar von diesem sterblichen Leibe erlöst worden sind. Und Jesus, unser Herr, wurde ja in das Grab gelegt. Aber am dritten Tage ist er auferstanden. Und mit dem Auferstehungsleib, so wird uns berichtet, konnte er in einen Raum treten, obwohl Fenster und Türen verschlossen waren. Und er trat mitten unter seine Jünger und sprach: Friede sei mit euch. Halleluja! Der Tod war überwunden, Satan überwältigt. Jetzt hat nur einer die Gewalt über alles. Und das ist der Herr, der alles überwunden und besiegt hat. Lasst uns bitte von Vers 53 lesen. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht: Verschlungen ist der Tod in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Halleluja! Preis sei unserem Gott. Wir haben eine völlige Erlösung und in Römer Kapitel 8 führt Paulus aus, dass die ganze Schöpfung auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes, sprich auf die Verwandlung unseres Leibes und damit auf die Entrückung. Und dann ist das Geheimnis Gottes mit der Gemeinde zur Vollendung gekommen. Wenn man im Alter vorrückt, dann kommen die Sorgen, wie es weitergehen soll. Wer gläubig ist, der freut sich mit jedem Tag. Denn es ist ein Tag näher der Herrlichkeit Gottes. Ein Tag näher, wo man dieser armseligen Erde den Abschied geben kann. Paulus hat schon damals geschrieben: Ich möchte gerne beim Herrn sein, aber um euretwillen bleibe ich lieber hier. Wie oft habe ich dem Herrn schon gesagt: Ich möchte alles, aber predigen möchte ich nicht mehr. Und was soll ich tun? Ich bin Gott dankbar, dass ich dieses volle Evangelium verkündigen darf. Und ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Mein Herr ist aller Ehre und alles Ruhmes würdig. Seid einmal ehrlich, aus der gesamten Zeit des Alten Testaments sind nur zwei dem Tode ganz entgangen und der dritte so halbwegs mit Hängen und Würgen, das war Moses, der dann starb, um den dann gestritten wurde, den dann die Engel hinweggenommen haben. Aber alles andere ist doch vom Tode festgehalten worden. Und wer in Lukas 16 nachgelesen hat, der kennt die Geschichte vom armen Mann und vom reichen Lazarus. Nun wird jemand sagen, Bruder Frank, du hast dich vertan, du hast dich versprochen, denn es war der reiche Mann und der arme Lazarus. Nein, für mich war es umgekehrt. Der irdisch Reiche war arm am Geiste und der irdisch Arme war reich am Geiste. Und ich frage euch, hätte einer mit dem anderen tauschen wollen? Ja, der Reiche schon, der Arme nicht. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Und manchmal ist es für Reiche ein großes Problem, selig zu werden. Und da darf mir niemand böse sein. Und ich brauche euer Geld sowieso nicht. Das wissen alle, die mich kennen. Und Gott weiß es ohnehin schon lange. Aber einem Mann, dem der Reichtum im Wege stand, diesem Jüngling, dem sagte der Herr, verkaufe alles, was du hast. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und nach Bruder Brenhem war es der reiche Jüngling, der in Lukas 16 als der reiche Mann in der Schrift bezeichnet wird. Stellt euch vor, eine Begegnung mit Jesus gehabt zu haben. Der Herr schaute ihn an und liebte ihn, so steht's geschrieben, und hat gesehen, dass er am Reichtum hängt wie der Teufel an den Seelen. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast. Und was geschah? Er ging betrübt davon. Aber dann war er derjenige, der zu spät aufwachte. Es gibt Menschen, die hier wach werden unter der Verkündigung des Wortes. Andere wachen auf, wenn es zu spät ist, und schauen dann hinüber. Und ihr wisst, in der alttestamentlichen Zeit war beides unten. Das Paradies als der Ort der selig Heimgegangenen und nur eine Kluft trennte den einen Bereich von dem anderen, aber keiner konnte diese Kluft überqueren. Das ging nicht. Aber der reiche Mann sagte, sende doch zu Abraham oder was immer, dass mir jemand zu Hilfe komme und ein wenig Wasser gebe. Das sind nicht nur Geschichten, das ist Realität. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Es gibt Gerettete und Verlorene. Und das muss deutlich gesagt werden. Wer noch nicht die Rettung aufgenommen hat, der ist noch verloren. So ist das. Aber kann heute noch gerettet werden. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Wir sind nicht hier, um Gericht anzukündigen. Ich berufe mich da auf die Worte meines Herrn, der gesagt hat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wir sind nicht hier, um Gericht abzuhalten durch unsere Verkündigung. Wir sind hier, um der Menschheit den Weg Gottes zum Heil zu weisen. Amen. Wohl dem, der begriffen hat, dass es der Herr ist, der mit uns redet. Meint ihr, es ergeht nur an euch? Dasselbe Wort ergeht auch an mich in dieser Stunde. Lesen wir weiter aus Hebräer, dem 2. Kapitel. Für mich ist diese Sache todernst. Hebräer Kapitel 2. Hier lesen wir Vers 14 und 15. Weil nun die Kinder am Blut und Fleisch Anteil haben, hat auch er gleichermaßen Anteil an ihnen erhalten, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. So steht's in der Heiligen Schrift. Also wird er nicht behutsam mit ihm umgegangen sein. Es war die Aufgabe, den Urheber alles Unheils, ihm das Ende zu bereiten, ihn zu besiegen. Und er kann nicht mehr tun, als Gott ihm gestattet. Ich lese es noch einmal und dann gleichzeitig Vers 15. Um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Und höret, was kommt. Und um alle die in Freiheit zu setzen, die durch Furcht vor dem Tode während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten wurden. Der Tod hat die Menschen das Fürchten gelehrt, hat sie geknechtet, hat sie versklavt. Aber der Fürst des Lebens ist in einen irdischen Leib gekommen, um leiden und sterben zu können. Er kam nicht nur, um zu sterben. Er kam, um dem Tode die Macht zu nehmen, um den Tod und den, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, zu besiegen. Und ich frage euch heute, hat er das getan? Amen! Das hat er getan! Er starb am Kreuz. Er ist ihm nach in die untersten Örter, hat ihn gestellt. Und wenn's in der letzten Ecke war, es gab keinen Versteck mehr. Der Satan hat doch gemacht, was er wollte, hat Kinder alles aus dem Leben gerissen und gedacht, hier verfüge ich, hier bestimme ich. Nein, nicht mehr, nicht seit Golgatha, nicht seit dem Tage, als am Kreuz der Preis gezahlt wurde. Der Teufel hat die Schlüssel der Hölle und des Todes nicht mehr. Die hat Jesus Christus, unser Herr, der den Tod und den Teufel besiegt hat. Amen. Ihr Lieben, wenn das wahr ist, und verzeiht das Wort wenn, denn es gehört gewiss nicht dahin, aber weil es wahr ist, dürfen wir uns doch freuen in unserem Gott. Den Gläubigen hat der Herr gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gleich stürbe. Und er fragt hinterher, glaubst du das? Und Martha sagte, ja, ich glaube. Und der Herr sagt, und wer da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Er wechselt doch nur den Wohnsitz. Er geht aus diesem Leibe in den anderen Leib hinüber. Tod bedeutet Trennung, Trennung von dieser Welt, leiblicher Tod, geistlicher Tod, Trennung von Gott. Die Versöhnten sind mit Gott verbunden. Die Scheidewand ist hinweggenommen worden, die Feindschaft hinweggetan. Jetzt haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Glaubt es heute von ganzem Herzen. Und es wird uns allen zuteil werden. Aber das hätte der Herr nicht in der Geistleiblichkeit tun können. Denn als Jahwe in der Geistleiblichkeit konnte er nicht sterben. Er war unsterblich. Also musste er sich einen heiligen irdischen Leib schaffen. Und das geschah als das Wort der göttlichen Verheißung an Maria erging. Und dann wurde Jesus geboren, der Immanuel, welches bedeutet Gott mit uns. Und das könnt ihr mir glauben. Es gibt nur einen Allmächtigen, nicht zwei. Der eine mag ein wenig mitmischen wollen, aber wenn's drauf ankommt, sind ihm die Grenzen gesetzt worden. Es gibt nur einen Allmächtigen, und das ist der lebendige Gott. Und der lebendige Gott offenbarte sich in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das kann ich euch sagen. All die Propheten, die ins Paradies gingen, gut, sie mussten dort warten, bis dieser Tag kam. Aber der Herr hatte ihnen ja eine lebendige Hoffnung ins Herz hineingelegt. Merken wir uns diesen Vers bitte sehr deutlich und behalten wir ihn im Herzen, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Nicht nur, um uns zu erlösen, sondern den Satan zu vernichten, der die Macht des Todes hatte. Das ist am Kreuz auf Golgatha geschehen, und dann ist der Herr hinuntergefahren und hat auch unten diesen Sieg, den absoluten Sieg Gottes, geltend gemacht. Und das muss der Teufel und die ganze Hölle respektieren. Der Teufel wird keinen Respekt vor dir und vor mir haben, aber vor dem Herrn und seinen Worten wird er sich zu beugen haben. Und deshalb kommen wir nicht im eigenen Namen und nicht mit eigener Autorität. Wir kommen im Namen Jesu Christi und mit der Autorität des Wortes Gottes. Und das Wort Gottes sagt uns, dass er durch seinen Tod den vernichtet hat, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Sagt einmal Amen. Halleluja! Preis sei unserem Gott. Ich lese noch ein bisschen weiter. 1. Petrus. Ein ganz wunderbares Wort. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18 und 19. Denn auch Christus ist einmal um der Sünden willen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, um uns zu Gott zu führen, er, der am Leibe oder am Fleische zwar getötet worden ist, aber zum Leben erweckt am Geist. Im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Also zwischen Karfreitag und Ostersonntag geschah etwas ganz Großes. Der Herr ruhte nicht im Grabe, da ruhte sein Leib. Er ist hinuntergegangen, um dort unten den Sieg Gottes zu proklamieren, um auch da aufzuräumen und sich alles zu unterordnen. Denn er ist der Sieger von Golgatha. Im Geiste ist er hinuntergegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Nun, zuerst denen, die nicht geglaubt, die verloren waren. Er hat bestätigt, was alle seine Knechte und Propheten verkündet hatten von der Urzeit her. Und dann, als er die Hölle und den Teufel besiegt und überwunden hatte, ist er in den anderen Bereich hinübergegangen. Oh, wie muss es Abraham Isaak und Jakob und allen Propheten, allen Gerechten, allen, die auf den Trost und die Erlösung Israels gewartet haben, zumute gewesen sein, als der Herr, der Erlöser, zu ihnen kam. O Abraham, wird gedacht haben oder gesagt haben, dich habe ich damals gesehen, als ich unter der Eiche saß und du mich besuchtest. Alle Männer Gottes, alle Propheten, alle, die darauf geharrt und gewartet haben, sie wussten, das ist die Stunde, auf die wir gewartet haben. Ich kann mir vorstellen, dass Hiob einer unter denen war, die am meisten darauf gewartet haben. Ihm hatte der Teufel schrecklich mitgespielt, sein ganzes Haus vernichtet, eine Schreckensbotschaft nach der anderen. Und dann saß er auf dem Aschhaufen und wurde einerseits getröstet, andererseits verhöhnt. Aber die Heilige Schrift sagt, Hiob versündigte sich nicht mit seinen Lippen. Auch er hat argumentiert, aber sich nicht versündigt. Gesagt hatte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und meine Augen werden ihn schauen, nicht als einen Fremden, sondern als den, um den sich mir das Herz in meiner Brust abhärmt. Dieser Ausdruck wird doch heute kaum noch verwendet. Mehr als eine Sehnsucht war in seinem Herzen. Nun war sie erfüllt. Welch ein Jubel wird dort ausgebrochen sein. Welch eine Freude! Der Herr wird gesagt haben, mein Volk, es ist vollbracht. Der Tod hat seine Macht verloren. Der Teufel ist besiegt. Kommt, wir gehen hinauf. Halleluja. Auch das lese ich euch noch vor. Und wenn wir es glauben können, dass auch wir eigentlich die Todesüberwindung schon verheißen bekommen haben, als Menschen, die bei der Wiederkunft Jesu noch leben werden. Wisst ihr, dass das geschrieben steht? Wir, die wir leben und übrig bleiben, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Sie werden auferweckt und wir werden verwandelt werden, ohne den Tod zu sehen. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Epheser, Kapitel 4, Vers 8 bis 10. Daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch in die untersten Örter der Erde hinabgestiegen ist? Er, der Hinaufgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaufgestiegen ist. Halleluja! Alles hat sich gelohnt. Das Sterben am Kreuz hat sich gelohnt. Das Hinunterfahren zur Hölle hat sich gelohnt. Die Auferstehung hat sich gelohnt. Der Psalmist hatte gesagt im Voraus, öffnet euch, ihr uralten Pforten, und lasset den König der Ehren ein. Und die Frage kommt, wer ist dieser König der Ehren? Und die Antwort kommt, der Herr mächtig im Streit,
Er ist der König der Ehren. Öffnet euch, ihr uralten Pforten. Und ich sage euch, dann gingen sie auf. Und dann zog die alttestamentliche Siegesschar mit unserem Herrn in die goldenen Gassen ein. Halleluja, preise unserem Gott. Was wird es für ein Tag sein, wenn die Vollendung geschieht und alle aus der Zeit des alten und neuen Bundes vereint beim Herrn sein werden. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und wovon keines Menschenherz eine Ahnung hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und Bruder Russ hat das Wort gelesen, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Oh, wir danken Gott für sein heiliges Wort. Wir danken Gott für Golgatha. Und wir danken ihm auch, dass er keine Angst hatte, hinunterzugehen und dort der Sache ein Ende zu bereiten. Ich kann nicht anders, als euch doch noch aus der Offenbarung, dem ersten Kapitel, den Vers vorzulesen. Offenbarung, Kapitel 1, hier steht von Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot ihm zu Füßen nieder. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin's, der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Halleluja! Das sind die wahrhaftigen Worte unseres Herrn. Und wir glauben sie von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Direkt dahinter steht, schreibe auf, was du gesehen hast. Wir danken Gott, dass alles aufgeschrieben wurde. Halleluja! Es ist uns geschrieben worden, dass der Messias kommen würde. Wir finden alles geschrieben, wie er kam, was er tat und was geschah. Von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt, ja bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes und seinem anschließenden Wirken. Alles ist niedergeschrieben worden. Dank sei unserem Gott, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Der Tod meinte, jetzt habe ich auch dich. Aber es stand geschrieben, Tod, ich will dir eine Pestilenz sein. Hölle, ich will dir eine Seuche sein. Und ich sag euch, denen ist allen schlecht geworden da unten. Und ich sage das nicht leichtfertig. Mein Herr und Erlöser hat auch dort den gewaltigen Sieg von Golgatha offenbar gemacht, nicht nur mit Worten, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Bis dahin nämlich hatte der Teufel die Regie. Er hatte den Schlüssel. Von da an hatte der Herr den Schlüssel des Todes und der Hölle. Deshalb können auch wir mit Paulus ausrufen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg verliehen hat durch Jesum Christum, unserem Herrn. Und alle, die es glauben, sagen Amen. 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 Lass uns aufstehen und dem Herrn von ganzem Herzen danken. Wir singen in Ehrfurcht und Anbetung den Chorus, du bist würdig. von ganzem Herzen.
Ihr Lieben, wer kann es von heute an nun wirklich von Herzen glauben, dass wir absolut und völlig erlöst wurden? Wer kann glauben, dass Tod, Teufel und Hölle besiegt wurden? Halleluja! Preis sei unserem Gott! Das ist keine Geschichte. Das ist Heilsgeschichte. Göttliche Realität mit seinem Volke, Verwirklichung der Verheißungen Gottes. Und wir dürfen Anteil daran haben. Und mag die Welt von uns denken, was sie will. Wir wissen, an wen wir glauben. Amen. Halleluja! Preis und Ehre sei unserem Gott. Wir wollen jetzt dem Herrn im gemeinsamen Gebet danken. Wir singen in der Zwischenzeit Glaube nur. Aber heute betet nicht nur einer. Heute beten wir alle. Wie mit einer Stimme aus dankbarem Herzen. Glaube nur. Glaube. Von ganzem Herzen danken wir dir gemeinsam, dass die betrachteten Bibelstellen Wahrheit geworden sind, Bestätigung fanden und erfüllt wurden. Wir können uns auf dich und dein Wort in alle Ewigkeit verlassen. Treuer Gott im Himmel, mir bedeutet dieser Abend sehr viel. Treuer Gott, es ist mein Gebet, dass das Wort, ja die Worte der Schrift, die wir heute betrachtet haben,
tief in unsere Herzen fallen und geglaubt werden, damit alle Furcht und Zaghaftigkeit und der Unglaube von uns genommen werde und wir dir vertrauen und glauben können, damit deine Herrlichkeit offenbar werden kann. Wir danken dir dafür, dass du aus allen Völkern, Sprachen und Nationen rufst. Die Zahl wird voll werden und zur Herrlichkeit eingehen. Wir danken dir von Herzen für Golgatha. Wir danken dir, dass du hinuntergefahren bist zur Hölle, dass du den Satan besiegt, den Tod überwunden. Halleluja! Preis und Ehre sei dir in Ewigkeit. Halleluja! Amen.